Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Abdelhakim Houri wurde vor 55 Jahren im algerischen Oran geboren. Dort und in Freiburg hat er Islamwissenschaft und Philosophie studiert. Seit 2011 leitet er den Fachbereich Islamische Theologie und Religionspädagogik an der Pädagogischen Hochschule Freiburg im Breisgau. Er hängt sich immer wieder weit aus dem Fenster, egal ob in Büchern, in dieser Sendung und zuletzt immer wieder in Essays in der Neuen Züricher Zeitung, der NZZ. Auch sein jüngstes Thema und Buch, ein rotes Tuch für viele Muslime und darüber hinaus. Die Juden im Koran, ein Zerrbild mit fatalen Folgen. Es ist ein unbequemes Buch, eines, das manchmal wehtut, wobei Erinnerungskultur ja wohl wehtun darf und muss. Und weil Houri, wie die Zeit einmal schrieb, eine prominente Stimme der liberalen Muslime in Deutschland ist, die sich, Zitat, laut und medienwirksam seit Jahren für eine Reform des Islams einsetzt, kann und will ich mich nicht rumdrücken um ein Gespräch mit Abdelhakim Houri. Herr Houri, freue mich, Sie zu hören. Guten Morgen, Herr Houri.
Guten Morgen.
Herr Houri, Freunde haben Ihnen abgeraten, dieses Buch zu schreiben. Warum?
Ich habe immer Diskussionen mit Freunden geführt, und zwar während des Entstehens dieses Buches. Und sie meinten, ja, bloß nicht solch ein Thema wie der Juden und Christen. Und das ist ein heikles Thema. Und nämlich ist besser, dass man, sage ich mal, nicht alte Erinnerungen wieder wachrüttelt. Und es könnte das Buch auch falsch verstanden von Rechten. Oder die Muslime würden mir vorwerfen, dass ich die Geschichte des Islam missdeute und den Muslimen und den Islam, sei denn den Antijudaismus, vorwerfe.
Sie kritisieren ja nicht nur klassische Islamisten und Fundamentalisten, also politischen Islam, sondern auch einige als liberal geltende islamische Theologen. Tag für Tag, täglich Kritik üben. Geht das manchmal an die Substanz oder simpler nervt Sie das manchmal auch?
Nein, das nervt mich wirklich nicht. Mir geht es in erster Linie, dass wir Muslime miteinander in Frieden Gespräche führen, dass wir auch miteinander debattieren. Es geht nicht darum, dass es Feindschaften entstehen, sondern im Gegenteil. Kritik ist eine Liebeserklärung und wir können uns durch verschiedene Lösungen oder Alternativen ergänzen.
Um eines mal an diesem Punkt auch ganz klar zu machen und Sie vor einer möglichen Vereinnahmung zu schützen. Ihr Ziel ist es nicht, Muslime oder den Islam generell zu diskreditieren. Was ist konkret Ihr Ziel?
Mein Ziel geht es in erster Linie um eine kritisch reflektierende Aufarbeitung der Geschichte des Islam. Genauer gesagt, es geht um eine Erinnerungskultur. Und diese Erinnerungskultur muss unbedingt integraler Bestandteil der muslimischen Kultur werden. Und das könnte, sage ich mal, für eine friedliche Zukunft sorgen. Das heißt, wir können nicht dieser Konflikt zwischen den Muslimen und den Juden nur auf den Staat Israel reduzieren, sondern wir müssen anfangen mit der Entstehung der Geschichte des Islam, und zwar genau im 7. Jahrhundert. Bis heute behaupten Muslime oder viele westliche Linke, dass die meisten Elemente von Judenfeindschaft und Antijudaismus in der islamischen Welt und in muslimischen Gemeinden in westlichen Ländern mit ihren Stereotypen auf den Fundus des europäischen Antisemitismus zurückzuführen ist. Das heißt, man will uns sagen, das Phänomen des Antisemitismus ist ein etwas Europäisches. Und das soll weder mit dem Koran noch mit der Tradition des Propheten oder mit dem politischen Propheten Mohammed zu tun haben. Man will bewusst Antisemitismus auf die Entstehung des Staates Israel im Jahr 1948 zurück zu reduzieren. Aber die Realität oder die geschichtliche Realität sagt total was anderes. Der Antijudaismus und die Judenfeindschaft finden schon im 7. Jahrhundert statt.
Sie machen ja im Prinzip das, was auch christliche Theologen vielfach machen, dass sie sozusagen schauen auf die Verwurzelung von Antijudaismus im sogenannten Neuen Testament. Sie schauen auf die Verwurzelung des Antijudaismus im Koran. Sehen Sie diese Parallele?
Ich bin sehr inspiriert von der Erinnerungskultur hier bei uns in Deutschland. Das war für mich ein Motivationsgrund, diesen Weg einzugehen. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass ich mit solchen Debatten vertraut bin. Und die Vergangenheit einer Kultur lässt sich nicht einfach per Befehl abschalten. Also kein Mensch, keine Religion kann die eigene Vergangenheit, der eigenen Vergangenheit entkommen. Und das wird bei uns im Muslimen immer wieder versucht. Halt, man verdrängt. Oder man will bewusst vergessen, was unangenehm ist. Und wir haben echt viele dunkle Seiten in unserer Geschichte. Und es ist nicht unsere Aufgabe, immer zu loben. Oder dass wir sagen, es gab immer den glücklichen Juden und der Muslimen. Schau, als Beispiel wird hier zitiert, Andalusien, die goldene Zeit. Und die Geschichte sagt total was anders. Nämlich der glückliche Jude ist ein Mythos. Und auch diese Behauptung, dass Muslime und Christen und Juden in Andalusien in Frieden gelebt haben. Tatsächlich gab es historische Momente, wo den Mitgliedern der drei Religionen gut ging. Allerdings, wir haben auch unangenehme Hinweise. Wir haben Pogrome, Verfolgungen, Vertreibungen der Juden. Zum Beispiel in Granada 1066, Fez 1565, Benghazi, Libyen 1758, Algier 1815, Damaskus und so weiter halt. Das heißt, wir haben historische Momente, wo es den Juden überhaupt nicht gut ging. Und die Frage, die mir immer berechtigt scheint, hat das mit den Quellen des Islam zu tun?
Bevor wir diese Fragen beantworten, nochmal auf einen Punkt zurück. Wenn Sie aus diesem Kreislauf heraustreten wollen, sagen wir mal der Geschichtsvergessenheit, wenn Sie diesen Kreislauf durchbrechen könnten, was würde dann positiv gesprochen, die muslimische Welt gewinnen?
Was die Muslime gewinnen könnten, erstens nicht nur das Positive in der kollektiven Identität betrachten und nicht nur die guten Seiten des Islam betonen. Wir müssen uns auch mit diesen unangenehmen Wahrheiten beschäftigen. Das ist für uns sehr wichtig. Es geht nicht nur um Loben, es geht auch um Kritik. Wir müssen lernen, uns zu kritisieren und die Kritik der eigenen Religion oder der Entwicklung des Islam, es ist keine plakative Ablehnung des Glaubens, sondern eine Bereicherung der eigenen Religion. Und letztendlich wollen wir alle in Frieden mit allen Menschen leben. Dieser Wunsch ist urmenschlich. Aber das können wir nicht erreichen, wenn wir uns verleugnen, wenn wir die eigene Geschichte versuchen zu vergessen oder zu verdrängen.
Der Islamwissenschaftler Abdelhakim Uri im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Herr Uri, Sie haben es schon ein paar Mal angedeutet. Lassen Sie uns noch mal persönlich werden. Sie schreiben wörtlich, mit 23 Jahren kam ich als indoktrinierter Antisemit nach Deutschland. Das haben Sie eben auch schon mal angedeutet. Das ist ein schonungsloser Satz. Wen machen Sie dafür verantwortlich?
Meine Erziehung, meine Gesellschaft, wo ich aufgewachsen bin, schon in der Grundschule gab es dieses Wort, benimm dich nicht wie Jude halt, oder du Jude halt. Ich wusste wirklich nicht, was das bedeutet, wer die Juden sind. Das habe ich schon als Kind mit 5 oder 4 in der Koranschule in Algerien, in Tlemcen, kennengelernt. Ich habe immer mich bemüht, nicht wie Jude mich zu verhalten. In der Schule haben wir immer das Gleiche auch gehört. Warum benimmst du dich wie die Juden? Wenn man hierher kommt nach Deutschland mit 23, entdeckt man eine andere Welt, entdeckt man das Judenopfer. 6 Millionen Juden wurden systematisch vernichtet, ihre Kultur, die Symbole ihrer Kultur. Und dann man fragt sich, wer sind diese Juden? Erlauben Sie mir auch an diese systematische Eliminierung einer Kultur zu erinnern. Das kennen wir auch in der eigenen Geschichte. Wir müssen erinnern an die Diskriminierungen, die Verfolgung, die Enteignung, die systematische Eliminierung einer 2000-jährigen jüdischen Kultur in den arabisch-islamischen Ländern erinnern. Schon Ende 1961 war Algerien judenfrei. Alle Juden, die dort über 2000 Jahren in Algerien gelebt haben, am Ende dieser Unabhängigkeitskrieg wurden plötzlich als Gegner der Muslime erklärt und müssen sie einfach ohne Hab und Gut das Land verlassen. Interessanterweise, solch ein Thema ist es bis heute ein Tabu bei uns. Wir reden nicht darüber. Wenn ich jetzt in Tlemcen, wo meine Familie lebt,
an der Küste Algeriens.
Jawohl, ja, Mittelmeer. Da gibt es schon jüdische Viertel. Wenn ich frage, wenn man sich verabredet, man sagt, wir treffen uns an dem jüdischen Viertel halt. Und wenn ich immer dorthin gehe, laufe ich an der Synagoge vorbei. Und das schmerzt, das ist eine Ruine. Und man trainiert dort Karate halt für Jugendliche. Solch eine Enteignung, Eliminierung einer jüdischen Kultur, es ist ein irreparabler Verlust. Und der kann auch sogar ein weiterer Baustein für die gegenwärtige Sinnkrise des Islam. Ein weiter Bestehen der jüdischen Gemeinde in der arabischen islamischen Welt hätte gewiss zu kulturellen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Entfaltung der arabischen islamischen Welt beitragen können.
Sie sprechen in Ihrem Buch nicht von islamistischem Antisemitismus, sondern von islamischem Antisemitismus. Ist das am Ende nicht dann doch vielleicht reichlich verallgemeinernd?
Nein, das ist nicht verallgemeinern. Wissen Sie, es gibt einen islamischen Antisemitismus, aber das ist nur eine Form der Judenfeindschaft. Wenn wir über islamistischen Antisemitismus sprechen, dann müssen wir uns fragen, worauf beruft sich dieser islamistische Antisemitismus? Da finden wir die Antworten im Koran, in der Tradition des Propheten als zweite kanonische Quelle des Islam nach dem Koran, in das politische Handeln des Propheten, und zwar genau gesagt, wie der Prophet mit Juden in der damaligen Zeit im 7. Jahrhundert umgegangen ist. Der islamische Antisemitismus ist präsent, ist da, da der Antisemitismus in verschiedenen Schichten der Gesellschaften, der muslimischen Gesellschaften in der islamischen Welt und auch bei uns im Westen, nämlich bei ganz normalen Menschen, sogar auch bei ausgebildeten Menschen, man sagt, ja, Israel trägt die Schuld an die Misere der Muslime. Das ist wieder diese Verschwörungstheorie, diese Geiselung des Problems Israel, Palästina durch die Machtinhaber in den islamischen Ländern. Das ist eine Instrumentalisierung dieses Problems, damit die Menschen vor Ort nicht an die hausgemachte Krise auf allen Ebenen zu denken. Man braucht einen Feind, man braucht Israel, man braucht der Westen, damit man überleben kann. Das heißt, wir haben mit einer Kultur, die nicht überlebensfähig, ohne einen Feind zu haben. Und man findet das in Israel als Feind.
Abdel Hakim Uri im Deutschlandfunk. Herr Uri, im Zentrum Ihres Buches stehen, Sie haben es angedeutet, die dunklen Seiten des Islam in seiner Entstehungszeit. Ich zitiere nochmal, es ist eine öffentliche Anklage gegen die offizielle muslimische Erinnerungskultur, die nur an die guten Seiten des historischen Islam erinnert und Unangenehmes verdrängen will. Zitat Ende. Was haben Sie gegen die guten Seiten?
Ich habe nichts gegen die guten Seiten, wirklich. Ich finde es toll, dass das Ethische im Islam, diese, was ich immer genannt habe, als das humanistische, ethische Koran, das ist eine Grundlage für das friedliche Zusammenleben mit allen anderen Menschen, sogar auch mit Atheisten und so weiter. Aber der Islam und seine historische Entwicklung nur auf das Gute zu reduzieren, führt dazu, dass wir das Unheile in unserer kollektiven Identität verdrängen oder vergessen. Ich sage, es ist wichtig, das Gute zu betonen, aber gleichzeitig, es ist unsere Aufgabe, uns kritisch mit unserer Geschichte auseinanderzusetzen, darüber reflektieren und versuchen, eine Aufklärungsarbeit zu leisten. Das läuft miteinander halt. Aber wenn man nur versucht, an das Gute zu denken, dann gehe ich mal davon aus, das stimmt was nicht.
Sie unterscheiden ja massiv zwischen dem, sagen wir mal, guten, verkündenden Koran der mekkanischen Phase und dem, in Anführungszeichen, bösen, politisch-juristischen Koran der medinensischen Phase. Das haben Sie auch in vorigen Büchern gemacht. Läuft das letzten Endes auf eine Dekonstruktion des Koran hinaus, auf eine Entsakralisierung?
Wir Muslime müssen die Fähigkeit haben, diesen politischen, juristischen Koran und den politischen Propheten sachlich und differenziert kritisieren. Und das ist für mich persönlich als Grundlage für eine plurale Religionssituation, die zu einem Frieden führt. Ich betone, es gibt einen friedlichen Koran. Das ist der Koran, der in Mekka zwischen 610 bis 622 offenbart worden ist. Und da entdecken wir einen friedlichen Verkünder des Islam, nämlich der Prophet Mohammed. Und in Medina entdeckt der Prophet eine neue Aufgabe, und zwar er agierte als Politiker, und da begann die sogenannte Vereinung der Macht des Wortes und die Macht des Schwertes. Der Prophet als politischer Staatsoberhaupt hat Kriege geführt, und da haben wir da das Beispiel mit seinem Umgang mit dem Juden.
Aber gehen wir nochmal zurück auf den Koran aus Mekka. Wie verhält der sich zum Thema zur jüdischen Minderheit?
In dem mekkanischen Koran finden wir erstmal zwei wichtige Phasen. Und zwar die erste Phase, das ist die Anerkennung aller anderen Religionen. Hier spreche ich über den Monotheismus. Also es steht ungefähr 18 Mal in dem Koran, dass der Koran, es ist eine Bestätigung dessen, was vorher offenbart worden ist, nämlich das Alte und das Neue Testament. Das heißt, der Prophet hat versucht, die Religion, anderen Religionen anzuerkennen. Und in der zweiten Phase, die begann vor allem, und zwar ab 622, es kam zu Berührung mit den jüdischen Gemeinden in Medina, und auch mit Christen, und da versuchte der Prophet ein Dialog, ein Gespräch mit den Juden und den Christen zu führen. Ja, es steht deutlich im Koran in der Sure 16, führe Gespräche auf gute Art und Weise mit den Leuten der Schrift. Da sind halt die Juden und die Christen. Bis 623 hat der Prophet immer gehofft, zum Beispiel, dass die Juden ihn als Prophet anerkennen. Aber die Juden waren so überzeugt von der eigenen Religion und die wollten sich nicht zum Islam bekehren. Genauer gesagt, ab 623 haben wir mit einem Sündenregister, der im Koran, der die Juden diskriminiert, verleugnet, kritisiert. Ab 623 spricht der Koran von den Juden und die Christen als Kuffar, als Ungläubige, über die Gottes Fluch komme, solange sie sich nicht zum Islam bekehren. Die Juden hätten den Bund, den sie mit Gott geschlossen hätten, gebrochen und stünden in Sünde und Übertreibung der göttlichen Gebote zusammen. Wegen ihrer Sünden und ihrer Torheit habe Gott die Juden in Tiere verwandelt. Das ist schon eine extreme Kritik, wenn wir lesen, Gott habe sie zu abscheulichen Affen werden lassen, nachdem sie sich über seine Gebote wie das Sabbatgebot hinweggesetzt hätten. An anderer Stelle werden die Juden und die Christen daran erinnert, dass sie Gott andere aus ihren Reihen verflucht habe und aus ihnen Affen und Schweine gemacht hat. Also wir haben hier wirklich mit einem geistigen Angriff gegen die Juden. Selbstverständlich, wir müssen das in dem historischen Kontext verstehen. Aber was hier bestätigt wird, dass der Koran regelrecht ein Programm gegen die Juden entwirft und auf der Fassung gründet, die Juden blieben oder bleiben auf ewig die Feinde, die Muslime. Und sage ich mal, Muslime, die Probleme mit dem Staat Israel haben, sowohl Islamisten auch als normale Muslime, finden Antworten in diesem Teil des Korans.
Wenn Sie den ersten Teil des Korans aus Mekka akzeptieren oder hinter ihm stehen, im Gegensatz zu dem aus Medina, dann müsste man ja in der Konsequenz sozusagen Mohammed den Prophetenstatus entziehen, wenn man interreligiös vorankommen will.
Der Koran betont ganz deutlich, dass der Prophet Mohammed nur ein Mensch war. Die Sure 18, Vers 110 spricht von dem Menschsein des Propheten. Das heißt, der Prophet hat Fehler gemacht in seinen politischen Entscheidungen. In dem Koran, als Beispiel die Sure 80 von Vers 1 bis 10, wird der Prophet kritisiert. Immer wieder wird der Prophet kritisiert in dem Koran. Und daher, es ist nicht falsch, wenn man sagt, der Prophet hat Unrecht den Juden getan in Medina. Er hat zwei Stämme vertrieben lassen. Den dritten Stamm hat er regelrecht oder über Nacht 600 bis 90, 900 Männer wurden exekutiert. Und die Frauen und die Kinder wurden als Sklaven verteilt. Der Prophet hat von der Beute einen Fünften erhalten. Das sind historische Fakten, die sind auch erwähnt in dem Koran. Und wir müssen einfach uns damit auseinandersetzen. Das ist die Grundlage für eine Erinnerungskultur. Wir können nicht nur sagen, der Prophet ist ein Vorbild. Ja, der Prophet hat Fehler gemacht und wir müssen einfach das sagen. Es ist wichtig, dass die Menschen das wissen, vor allem wir Muslime, dass wir Lehren daraus ziehen, dass wir aus unserer Geschichte lernen. Juden, sage ich mal, Christen und andersdenkende Menschen sind genau wie Menschen und sie müssen respektiert werden. Das ist die Grundlage für den Frieden zwischen Muslimen und anderen Menschen. Übrigens, eine politische Lösung des Konfliktes im Nahosten, es ist kein Gewehr für die Beseitigung des Antisemitismus. Wir Muslime, wir müssen mit der eigenen Geschichte anfangen, kritisch aufklären, damit umgehen. Und dadurch, wir verlieren nicht unsere Religion, sondern wir gewinnen die eigene Religion und die Zugehörigkeit dazu auf eine andere Weise.
Abdel Hakim Uri von der Pädagogischen Hochschule Freiburg, wo er als Islamwissenschaftler arbeitet. Sein Buch »Die Juden im Koran – Ein Zerrbild mit fatalen Folgen« ist Ende Mai im Verlag Claudius erschienen und kostet 26 €. Danke, Herr Uri, für Ihre Zeit. Danke für das Gespräch.
Gern geschehen. Danke sehr.